ARD Sounds.
Kann die Diplomatie die Straße von Hormus öffnen? Bundesaußenminister Wadefohl spricht mit seinem iranischen Kollegen Araghchi. Die Ölförderstaaten wollen die Produktion erhöhen und Russlands Ölindustrie wird erneut heftig attackiert. Ukrainische Drohnen haben den Hafen von Primorsk beschossen. Israel kauft neue Kampfjets und im Süden des Libanon gehen die Kämpfe weiter. Die Waffenruhe, so sagen Beobachter, existiere nur noch auf dem Papier. Hallo, ich bin Constanze Semidey. Hier ist die kompakte Sonntagsausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Am 3. Mai um 18 Uhr. Ihr bekommt hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Schön, dass ihr dabei seid. Im Irankrieg versucht es Deutschland nun mit Diplomatie. Ich habe es eingangs ja schon gesagt. Bundesaußenminister Wadefohl hat mit seinem iranischen Kollegen Araghchi telefoniert und der CDU-Politiker hat erklärt, er habe dabei gefordert, dass der Iran die Blockade der Straße von Hormus sofort beendet und dass das Land auf jegliche atomare Bewaffnung verzichtet. Georg Schwarte berichtet aus Berlin.
Als enger Verbündeter der Amerikaner teile Deutschland das gleiche Ziel. Der Iran müsse vollständig und nachprüfbar auf Kernwaffen verzichten und die blockierte Schifffahrtsroute sofort freigeben. Irans Außenminister ließ zu dem Telefonat mit dem CDU-Politiker lediglich mitteilen, es seien Gespräche über regionale und internationale Entwicklungen geführt worden. Wadefohl hatte zuletzt während seiner Marokko-Reise mit seinem amerikanischen Amtskollegen Rubio über die Lösung des Irankrieges telefoniert. Am Rande seines Besuchs der Vereinten Nationen in New York appellierte der deutsche Außenminister außerdem an China und Russland, endlich ihre Blockade im Sicherheitsrat zu beenden, mit dem beide Vetomächte eine Resolution zur Freigabe der Straße von Hormuz verhindern. Deutschland hat nach monatelanger diplomatischer Eiszeit zuletzt wieder direkte Gespräche mit dem Iran aufgenommen, um, so Kanzler Merz, zur Lösung der Iran-Krise beizutragen.
Und während Deutschland offenbar diplomatische Wege sucht, hält sich US-Präsident Trump weitere Militärschläge gegen den Iran offen. Den jüngsten iranischen Vorschlag für ein Kriegsende sieht er mit Skepsis. Er wolle das prüfen, hat er gesagt, aber er glaube nicht, dass der Plan akzeptabel sei. Vom Iran kam daraufhin die Mitteilung, die USA hätten die Wahl zwischen einem unmöglichen Militäreinsatz und einem schlechten Deal. Die Iran-Krise und insbesondere die seit Wochen andauernde Blockade der Straße von Hormus sind für die Weltwirtschaft fatal. Der Seeweg ist ja vor allem für die Lieferung von Erdöl und Raffinerieprodukten wichtig. Der Preis für Erdöl ist auf Rekordhöhe. Um die Folgen nun etwas zu dämpfen, haben die Ölförderstaaten der Gruppe OPEC Plus nun beschlossen, ihre Produktion weiter auszubauen. Die tägliche Fördermenge soll im Juni um knapp 30 Millionen Liter steigen. Schon in den vergangenen Monaten hatte die Gruppe ihre Produktion ausgeweitet. Wie sich die neue Ankündigung auf den Weltmarkt aber auswirken wird, ist unklar. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind vor wenigen Tagen aus der Gruppe OPEC Plus ausgetreten. Dabei sind unter anderem noch Saudi-Arabien und Russland. Die russische Erdölindustrie steht allerdings unter Druck. Die Ukraine greift zunehmend Terminals und Raffinerien in Russland an. Heute gab es eine heftige Drohnenattacke auf den russischen Ostseehafen Primorsk in der Region Leningrad. Christoph Johansen berichtet.
Primorsk ist eines der wichtigsten russischen Terminals für den Ölexport. Es hat eine Kapazität von 1 Million Barrel pro Tag. Die Angriffe lösten nach Behördenangaben einen Brand aus, der aber inzwischen gelöscht sei. Öl sei nicht ausgelaufen. Insgesamt wurden in der Region Leningrad laut Russland mehr als 60 ukrainische Drohnen abgeschossen. Präsident Selenskyj erklärte zudem, ukrainische Streitkräfte hätten 2 Tanker der sogenannten Schattenflotte am Eingang zum russischen Schwarzmeerhafen Novorossiysk angegriffen. Die Schiffe seien aktiv für Ölexporte genutzt worden, jetzt könnten sie nicht mehr genutzt werden. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russische Energieinfrastruktur und andere Ziele in den vergangenen Monaten deutlich ausgeweitet. Primorsk wurde bereits mehrfach getroffen. Auch andere russische Regionen meldeten am Wochenende ukrainische Drohnenangriffe, unter ihnen Moskau und Smolensk. Gleichzeitig rücken russische Truppen offenbar immer weiter auf die Stadt Kostjantinivka im Osten der Ukraine vor.
Und wir blicken noch einmal in den Nahen Osten, und zwar nach Israel. Das Land baut seine Luftwaffe aus. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums kauft Israel 2 neue Staffeln von Kampfjets, und zwar vom amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin und vom Flugzeugbauer Boeing. Boeing. Wie viele Jets es sein werden und was sie kosten, wurde nicht mitgeteilt. Die neuen Kampfjets seien eine Reaktion auf veränderte regionale Bedrohungen, so erklärt es die israelische Regierung. Israel wolle damit seine Luftüberlegenheit sichern. Im Iran-Krieg spielt die israelische Luftwaffe eine zentrale Rolle. Aber nicht nur im Krieg gegen den Iran braucht Israel seine Luftwaffe. Die Hisbollah im Libanon greift das Land trotz Waffenruhe immer wieder an. Und Israel wiederum beschießt den Süden des Nachbarlandes, vor allem aus der Luft. Dabei gab es am Wochenende wieder Tote. Zwei Dörfer wurden nach Medienberichten attackiert. Für die Menschen im Süden des Libanon ist die Waffenruhe schon längst keine mehr. Ihre Häuser sind zerstört und ständig gibt es neue Angriffe. Anna Osius berichtet.
Sie graben mit Baggern in den Trümmern, tragen den Schutt eines völlig zerbombten Hauses ab. Nichts ist mehr übrig geblieben von dem Ort im Süden des Libanon, der mal ein Zuhause war, erzählt Anwohner Haytham der Nachrichtenagentur Reuters. Es gab 3 Tote hier, es war das Geschäft meines Bruders. Hier ist kein militärisches Gebiet, die Hisbollah ist hier nicht. Aussage steht gegen Aussage im Süden des Libanon. Israel sagt, die Hisbollah breche die Waffenruhe und man verteidige sich entsprechend. Die Miliz behauptet das Gegenteil. Und der Krieg geht weiter. Israel hat seine Angriffe gegen die Hisbollah im Süden des Libanon deutlich verstärkt. Dabei sterben immer wieder auch Zivilisten. Mehr als 40 Tote binnen 24 Stunden, meldete das libanesische Gesundheitsministerium am Wochenende. Auch die Hisbollah schießt erneut Richtung Nordisrael. Die eigentlich geltende Waffenruhe im Libanon existiert nur noch auf dem Papier. Immer wieder kommen israelische Warnungen an die Bevölkerung, ihre Dörfer sofort zu räumen. Die israelischen Warnungen erfolgen fast täglich, so der politische Journalist im Libanon Nicolas Nassif bei Al Jazeera. Jeden Tag wird Bewohnern einer Reihe von Dörfern befohlen, diese zu verlassen. Das ist mittlerweile Teil des Alltags geworden. Israel bleibt im Süden des Landes stationiert, will eine sogenannte Pufferzone einrichten. Der Libanon sieht das als Landbesetzung und völkerrechtswidrige Vertreibung. Und je stärker die israelischen Luftangriffe, desto größer wirkt der Rückhalt der Hisbollah in der Bevölkerung. Die libanesische Regierung ist zu schwach, um Israel zu stoppen oder die Hisbollah zu entwaffnen. Journalist Nassif: Der Libanon kann keinen direkten Druck auf Israel ausüben, damit die Angriffe eingestellt werden, und auch nicht auf die Hisbollah, damit sie die Kämpfe beendet. Das Argument der Hisbollah, sie verteidige ihr Land. Die USA sind die einzige Instanz, die Israel zu einem Waffenstillstand verpflichten kann. So haben die USA Israel dazu bewegt, Beirut und die südlichen Vororte nicht mehr zu beschießen, woran sich Israel bislang hält. Aber im Süden des Landes ist die Lage völlig anders. Besonders problematisch: bei den israelischen Luftangriffen im Südlibanon sterben immer wieder auch Helfer, wie Sanitäter oder Ärzte. UN-Sprecher Stefan Dujarric: Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Zahl der Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen seit Beginn des Konflikts auf 149 gestiegen, mit 100 Toten und 233 Verletzten. Angriffe auf Zivilisten, zivile Infrastruktur und Gesundheitspersonal sind nicht nur inakzeptabel, sondern verstoßen auch gegen das humanitäre Völkerrecht. Ein Helfer hat uns erzählt, dass er sich immer mit seinen Teamkollegen umarmt, bevor sie losfahren, berichtet Xavier Castellanos Mosquera vom Roten Kreuz. Weil sie nicht wissen, ob sie heil zurückkommen. Das ist doch herzzerreißend. Ich finde es im heutigen Jahrhundert mit der heutigen Technologie unvorstellbar, dass man sagen muss, ich werde Leben retten, ohne zu wissen, ob man dabei selbst getötet wird. Das darf nicht passieren. Doch der Krieg im Libanon, er geht im Süden trotz Waffenruhe weiter.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Constanze Semidey. Vielen Dank fürs Zuhören.